Guten Morgen zusammen. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Thema Eine Welt voller Götter. So war das vor 2000 Jahren. Da gab es eine Welt voller Götter und so ist es auch heute noch. Und ich habe den Lukas gebeten, uns zu Anfang den Predigttext zu lesen. Bitte ich darum.
Ich lese Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34. Da aber Paulus ihrer zu Athen wartete, erkrimmte sein Geist in ihm, da er sah die Stadt sogar abgöttisch. Und er redete zwar zu den Juden und Gottesfürchtigen in der Schule, auch auf dem Markt alle Tage zu denen, die sich herausfanden. Etliche aber, den Epikurern und Stoikern, Philosophen, zankten mit ihm und etliche sprachen: Was will dieser Lotherbube sagen? Etliche aber, es siehet, als wollte er neue Götter verkündigen. Das machte er, hatte das Evangelium von Jesu und von der Auferstehung ihn verkündigt. Sie nahmen ihn aber und führten ihn auf den Richtplatz und sprachen: Können wir auch erfahren, was das für eine neue Lehre sei, die du lehrest? Denn du bringst etwas Neues vor unsere Ohren. So wollten wir gerne wissen, was das sei. Die Athener aber, auch die Ausländer und Gäste, waren gerichtet auf nichts anderes, denn etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stund mitten auf dem Richtplatz und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe euch, dass ihr in allen Stücken allzu abergläubisch seid. Ich bin herdurchgegangen und habe gesehen eure Gottesdienste und fand ein Altar, darauf war geschrieben: dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch denselbigen, dem ihr Unwissen Gottesdienst tut. Gott, der die Welt gemacht und alles, was drinnen ist, sintemal er ein Herr des Himmels und der Erde. Wohnet er nicht im Tempel mit Händen gemacht? Sein wird auch nicht von Menschenhand gepflegt, als der jemands bedürfte, so er selber jedermann Leben und Odem an allenthalben gibt. Und hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschengeschlechter auf dem ganzen Erdenboden wohne, und hat Ziel gesetzt zuvor versehen, wie lang und wie weit sie wohnen sollen, dass sie den Herrn suchen sollen, ob sie doch ihn fühlen und finden möchten. Und zwar er ist nicht ferne von einem jeglichen unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, als auch etliche Poeten bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. So wir den göttlichen Geschlechtes sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sind gleich dem güldenen, silbernen und steinernen Bildernen, durch menschliche Gedanken gemacht. Und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, nun aber gebeut, er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun. Darum, dass er einen Tag gesetzt hat, auf welchen er richtet will, den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, und jedermann vorhält den Glauben, nachdem er ihn von den Toten auferweckt. Da sie hörten die Auferstehung der Toten, da hatten es etliche ihren Spott. Etliche aber sprachen: Wir wollen dich davon weiterhören. Also ging Paulus vor ihnen. Etliche Männer aber hingen ihm an und wurden gläubig, unter welchen war Dionysus, einer aus dem Rat, und ein Weib mit dem Namen Damaris und andere mit ihnen.
Dankeschön. Eine Welt voller Götter. Mein erster Punkt: Paulus in der Fußgängerzone. Paulus war in Athen. Athen war zur Zeit des Paulus die kulturelle und intellektuelle Hauptstadt der ganzen damaligen Welt. In der Mitte von Athen war der Areopag, das war der Richtplatz. Und das war der Ort, an dem viele Menschen sich aufhielten. Jeder war dort, und rund um den Areopag gab es Tempel, es gab Gerichtsgebäude, Ämter, Bibliotheken, viele Geschäfte, Konzertsäle, Tanzhäuser, Schulen, Theater und Kunstausstellungen. Rund um den Areopag waren die Leute jeden Tag, egal wann du kamst. Und Paulus ging jeden Tag dorthin. Er ging nicht nur in die Synagogen zu den frommen Juden, nein, Paulus ging täglich auf den Marktplatz, in die Fußgängerzone und Paulus war dort, wo die Menschen sich aufhielten und unterwegs waren. Und Paulus ging nicht dorthin, um einzukaufen, das hat er vielleicht auch zwischendurch gemacht, aber er war vor allem deshalb täglich dort zu finden, weil er den Menschen seinen Glauben an Jesus weitergeben wollte. Und Paulus stand hin, rief die Leute auf, ihr Bürger von Athen. Ich stelle mir vor, wie unseren Paddy, mit dem wir manchmal auch hier in Nagold sind und Freiversammlungen machen. Ihr Bürger von Athen, ihr, die ihr gerade einkaufen geht, kehrt um von eurem sinnlosen Leben ohne Gott. Und wie er gepredigt hat, sehen wir später in unserem Text. Das war das Erste, was wir von Paulus lernen wollen. Unser Glaube ist keine Privatsache. Unser Glaube ist für die Öffentlichkeit. Unser Glaube ist für unsere Nachbarn, für unsere Arbeitskollegen, für unsere Mitmenschen, für unsere Nachbarn, für unsere Freizeit, für alle Menschen, denen wir begegnen. Vielleicht sagst du, das kann ich nicht. Schließlich war Paulus ein Prediger. Er hatte die Berufung, das zu tun. Er konnte das. Sicher ist nicht jeder ein Straßenprediger. Also ich habe es noch nie gemacht. Aber jeder ist dennoch dazu aufgefordert, seinen Glauben weiterzugeben. Ihn in der Öffentlichkeit zu bekennen. Jesus sagt in Lukas 12, Abvers 8, ich sage euch aber, wer mich bekennet vor den Menschen, den wird auch des Menschensohn bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Das heißt, es liegt ein ganz besonderer Segen darauf, wenn wir unseren Glauben bekennen vor den Menschen. Dazu haben wir von Gott einen Auftrag. Warum? Gott will alle Menschen retten. Und ich weiß, das fällt uns schwer. Also mir fällt es schwer. Aber wie kommen wir da weiter? Wollen wir wieder in unseren Text gehen? Das führt mich zum zweiten Punkt. Paulus ergrimmte im Geist. Ein interessantes Wort, Vers 16. Da aber Paulus ihrer zu Athen wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, denn er sah die Stadt sogar abgöttisch. Paulus ergrimmt im Geist, weil er sah, wie viele Götter die Athener hatten. Und es hat ihn so aufgewühlt, dass er auf die Straße ging. Und eines der Gründe, warum wir kein Anliegen haben für die Menschen auf der Straße, ist, dass wir die Welt nicht so sehen, wie Paulus sie sieht. Und dass wir auch nicht so fühlen, wie Paulus fühlt. Aber die Gefühle sind offensichtlich auch entscheidend, wenn wir überzeugend auftreten wollen. Und weil er im Geist ergrimmt war, deshalb konnte er so überzeugend auftreten. Aber was heißt das? Was ist damit gemeint? Man könnte auf den ersten Blick meinen, ergrimmen hat mit Ärger und Zorn zu tun. Aber das trifft es nicht. Wir lesen in Johannes 11, Vers 33, da geht es um die Auferweckung des Lazarus. Und da lesen wir über Jesus, als Jesus sie sah weinen und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und betrügte sich selbst. Auch hier lesen wir vom Ergrimmen im Geist. Als Jesus im Geist ergrimmte, war er nicht ärgerlich oder zornig, nein, er hatte Mitgefühl und Liebe und war voller Ernsthaftigkeit. Jesus war voller Kraft und Entschlossenheit und er wusste, ich muss hier etwas tun. Und das war der Anfang der Auferweckung des Lazarus. Als Jesus im Geist ergrimmte, wollte er plötzlich mit all seiner Macht alles in seiner Macht Stehende tun, um diesen verzweifelten Menschen zu helfen, die er so innig liebte. Und als Paulus im Geist ergrimmte, sah er, wie verloren diese Menschen waren. Er liebte diese Menschen. Und er sah, wie sie ihr Leben sinnlos vergeudeten. Und dieses Wissen, verbunden mit der Liebe zu den Menschen, ließ ihn nicht gleichgültig bleiben. Es ergriff ihn. Es motivierte ihn, allen zu sagen, dass sie Jesus brauchen. Im Geist zu ergrimmen, ist das Gegenteil von Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit. Denn wer im Geist ergrimmt, tut alles, was in seiner Macht steht, um Menschen, die er von Herzen lieb hat, von der ewigen Verdammnis zu retten. Im Geist zu ergrimmen braucht das Gefühl heftiger Empörung verbunden mit echter Liebe. Nur Empörung oder nur Liebe reicht nicht. Wer nur empört ist ohne Liebe, der kann die Herzen der Menschen nicht erreichen. Und wer nur liebt, verschweigt oft die Wahrheit. Und das hilft den Leuten auch nicht. Wir brauchen beides. Heftige Empörung mit echter Liebe. Tränen um verlorene Menschen und das Gefühl der Entrüstung. Mitgefühl für die Verlorenen, der Verlorenheit der Menschen und die gleichzeitige Entschlossenheit, die Menschen zu warnen, dass sie nicht für immer verloren gehen. Ich muss euch sagen, ich wünsche mir, das so überzeugend auftreten zu können wie der Paulus. Wir haben unter uns Christen oft so erbärmliche, feige Zeugnisse, die so widerlich und anstößig sind, weil wir so wenig überzeugt von Jesus sind. Bei Paulus war das Gegenteil der Fall. Er liebte seinen Gott und er war so erfüllt mit dieser Leidenschaft für die verlorenen Menschen, die ohne Gott sinnlos vor sich hingelebt haben. Er konnte es nicht ertragen, dass diese Leute in die ewige Verdammnis gehen. Er konnte nicht anders, als die Menschen auffordern, Buße zu tun, um zu Jesus zu kommen. Und ich glaube, das ist die Haltung, die wir brauchen, um Menschen für Jesus zu erreichen. Und dann zum dritten Punkt. Paulus sah eine Welt voller Götzen. Natürlich sah Paulus in Athen diese Götter. Die ganze Stadt war voll davon. Überall standen sie herum. Da war Aphrodite, die Göttin der Schönheit und Liebe. Oder Ares, der König der Macht und des Krieges. Oder Apollos, der Gott der Musik und Kunst. Oder Bacchus, der Gott des Weins. Es gab unendlich viele Götter. Und überall standen diese Statuen herum. An jeder Ecke waren sie zu sehen. Aber das war es nicht, worum es Paulus ging, als er sah, dass die Stadt voller Götter oder Götzen war. Denn Paulus sah nicht nur die Götter in Form von Standbildern, sondern er sah auch die ganzen Götter, die zeigen, was uns wirklich wichtig ist und wofür wir unser Leben hergeben. Das können Dinge sein wie der Genuss, Erfolg, Macht, Sex, Ansehen und vieles mehr. Das sind alles Dinge, die wir auf den ersten Blick gar nicht wahrnehmen, weil das jeder macht. Und weil das in unserer Welt so wichtig ist. Aber die Menschen beten diese Götter an und sie leben für diese Götter und sie opfern ihr Leben für diese Götter. Denn das wirkliche Problem in unserer Welt sind nicht die vielen schlechten Dinge um uns herum, sondern es sind die guten Dinge, die uns plötzlich so wichtig werden, dass es alles andere im Leben verdrängt. Ein Götze ist ein falscher Gott oder ein Ersatzgott, der in deinem Leben den Platz des wahren Gottes einnimmt. Ein Götze ist das, woran dein Herz hängt. Ein Götze verspricht dir Erfüllung. Ein Götze verspricht dir Befriedigung und Lebenssinn. Aber der Götze ist eine Täuschung. Denn der Götze verspricht dir, dass du aus eigener Kraft glücklich werden kannst. Aber das geht nicht. Und du wirst am Ende von deinem Götzen immer enttäuscht sein. Paulus sah in Athen eine Welt voller Götzen. Und ich denke, wir sollten in unserer Welt mal ganz genau hinschauen und die vielen Götzen sehen um uns herum. Denn Götzen gibt es überall. Hinter jeder Persönlichkeit findest du einen Götzen. Hinter Verhaltensproblemen findest du Götzen. Hinter Eheproblemen findest du Götzen. Da wird die Ehe zum Himmel auf Erden gemacht und das kann keiner liefern. Und die Ehe wird dir zum Götzen. Hinter jeder Kultur gibt es Götzen. Hinter allen moralischen Problemen stecken Götzen. Hinter allen sozialen Problemen sind Götzen. Hinter allen intellektuellen Problemen finden wir Götzen. Unsere Welt ist voller Götzen, die wir anbeten und die uns wichtig sind. Und diese Götzen sind vergänglich, das ist das Problem. Sie halten nicht, was sie versprechen. Und heute ist es auch so unter uns Christen. Auch unsere Welt ist voller Götzen. Es ist so vieles wichtiger wie der Gott der Bibel. So mancher weiß, dass er seine Karriere oder seinen Beruf oder seinen Job zum Götzen gemacht hat. Wenn wir uns im Beruf anstrengen und unser Bestes geben, dann ist das garantiert kein Problem. Das fordert sogar Gott von uns. Wenn wir aber unser Geschäft anbeten, unseren Beruf anbeten, wenn sich dem alles andere unterordnen muss, dann ist unser Beruf zum Götzen geworden. Die Bibel sagt, dass jeder irgendetwas anbetet. Jeder Mensch hat seine Götzen. Jeder lebt für irgendetwas. Jeder hat etwas, das er nicht verlieren will. Und für jeden gibt es etwas, was sein Leben sinnvoll macht. Und wenn das, was dir wichtig ist, wenn du das verlierst, dann kommst du in eine große Krise, weil dann weißt du nicht mehr, wofür du lebst. Als Christen sollten wir sagen, Jesus Christus ist mir das Wichtigste. Er kommt vor allem anderen in meinem Leben. Er ist das, wofür ich mein Geld und meine Zeit und meine Kraft investiere. Er ist meine Ehre, meine Schönheit, meine Gerechtigkeit. Jesus ist meine Liebe, mein Lebensinhalt und mein Sinn des Lebens. Und wenn das wirklich so ist, das ist ja nie wirklich so, aber wir sollen danach streben. Wenn das wirklich so ist, dann machen wir unser Geschäft anders, dann machen wir unsere Musik anders, unseren Urlaub anders, unsere Gespräche, unsere Zeiteinteilung und unsere Beziehung zu Mitmenschen wird anders. Denn bei allem, was wir reden, was wir tun, kommt Gott zuerst. Und was er will, steht über meinen Wünschen und meinen Vorstellungen. Kein Götze kann uns das geben, was wir brauchen. Götzen werden uns immer enttäuschen. Götzen sind vergänglich und sie geben dir nicht die Erfüllung, die sie versprechen. Dein Auto und dein Haus und alles, was du besitzt, all diese Götzen, sie werden dich nicht erfüllen. Wenn sie uns so wichtig werden, dass wir für Gott keine Zeit mehr haben, sie werden dich leer lassen. Deshalb brauchen wir Jesus, der unserem Leben einen ewigen Wert und eine ewige Zukunft gibt. Und dann kommen wir zu der Predigt von Paulus. Viertens, Paulus predigt mit Vollmacht von Jesus. Paulus in Athen inmitten einer Welt voller Götzen. Und die Frage ist, wie kann er diese Menschen für Jesus erreichen? Und es war ja nicht so, dass die Leute ihn mit offenen Armen aufgenommen haben. In Vers 18, ich finde es so toll, im alten Luther schreibt er hier, was will uns dieser Lotterbube sagen? Lotterbuben, ich habe nachgelesen, das waren Landstreicher. Narren, Taugenichtse. So hat man den Paulus bezeichnet. Er wurde ausgelacht und beschimpft. Aber Paulus, ich glaube, er hat das gar nicht gehört. Denn er wusste, die Athener, sie sind so blind mit ihren Götzen. Und er liebte diese Menschen und nahm sie ernst und er baute eine Brücke zu den Menschen, um ihr Herz zu erreichen. Und so begann er seine Predigt bei den Götzen, die er gesehen hatte. Er lachte die Athener nicht aus, denn er wusste, ihr ganzes Leben war von irgendwelchen Götzen bestimmt. Und weil sie keinen Gott vergessen wollten, hatten sie auch einen Altar für den unbekannten Gott. Und Paulus nahm diese Brücke und sagte den Athenern, diesen unbekannten Gott, dem ihr ohne es zu wissen dient, den möchte ich euch heute verkündigen. Und dann baut er seine Predigt auf mit 5 Punkten, die Größe Gottes, die Güte Gottes, die Herrschaft Gottes, die Schöpfung Gottes und die Gnade Gottes. Zuerst die Größe Gottes, Vers 24. Gott hat diese Welt gemacht und alles, was es auf dieser Welt gibt. Und Gott wohnt nicht in Tempeln von Menschen handgemacht. Denn Gott ist unvorstellbar groß. Deshalb passt er in keinen Tempel. Und Gott, der Herr, ist der Herr über alles. Er ist Herr des ganzen Himmels und der ganzen Erde. Mit dieser Frage beginnt ja alles. Wie groß ist dein Gott? Viele Menschen haben Probleme mit Wundern in der Bibel, weil der Gott, den sie sich vorstellen, viel zu klein ist. In 1. Mose 1 lesen wir: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und dann wird in den ersten zwei Kapiteln beschrieben, dass Gott in 6 Tagen diese Erde gemacht hat. Den Gott, dem ich diene, er ist groß genug, dass er in 6 Tagen, a 24 Stunden, die Erde mit allen Tieren und den Menschen erschaffen hat. Und am 7. Tag hat er nach getaner Arbeit ausgeruht. Frage: Wie groß ist dein Gott? Wenn du 1. Mose 1 glauben kannst, dann hast du mit dem Rest der Bibel kein Problem. Denn Gott ist größer, als wir ihn uns vorstellen können. Auch als ich mir ihn vorstellen kann. Wir leben in einer Zeit, in der so viele Akademiker und Intellektuelle der Ansicht sind, dass wir unseren Verstand an der Türe abgeben müssen, um an den Gott der Bibel zu glauben, der diese Erde erschaffen hat. Kluge Leute tun so, als wären wir Christen naive Idioten, weil wir glauben, dass es einen großen Gott gibt, der alles erschaffen hat. Ich kann das nicht nachvollziehen. Wenn wir uns umschauen, dann sehen wir überall den Zusammenhang zwischen einem Schöpfer, der etwas gemacht hat, und einem Plan, der dahinter steckt. Wenn wir dieses Gebäude anschauen, dann ist dieses Gebäude nicht von selber entstanden. Zuerst hat ein Architekt ein Gebäude entworfen und dann wurde es gebaut. Wenn wir diesen Flügel anschauen, dann kommt keiner auf die Idee, dass er von selber entstanden ist, durch einen Urknall. Und plötzlich steht der Flügel da. Du musst nur lange genug warten. Natürlich wissen wir, dass ein Instrumentenbauer dahinter steckt, der alles entworfen hat, bevor er erst gebaut wurde. Deshalb frage ich mich, warum kluge Leute uns einreden wollen, dass wir geistig begrenzt sind, weil wir an einen Schöpfer glauben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Überall, wo ich hinschaue, sehe ich einen Plan, der hinter dem steckt, was ich sehe. Wer an die Evolution glaubt, muss mehr glauben als wir Christen, die an einen Schöpfer glauben, der alles erschaffen hat. Denn dass alles durch Zufall entstanden ist, was wir an Menschen und Tieren und Pflanzen sehen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Wer an Evolution glaubt, ist gläubiger als wir Christen. Das lässt unseren Glauben blass aussehen. Denn die Evolution ist keine Wissenschaft, Evolution ist der Glaube an die Theorie, dass sich alles irgendwie von selber entwickelt hat. Und das Dumme ist, du kannst es in deiner Umgebung nicht nachvollziehen. Du kannst es nirgendwo nachvollziehen. Evolution ist der Glaube an den Wunsch, diese Welt ohne Gott erklären zu wollen. Und weil es Gott nicht geben darf, deshalb brauchen wir den Zufall und Millionen von Jahren, um irgendwie zu erklären, dass diese Welt entstanden ist. Auch wenn es keiner nachvollziehen kann. Ich frage mich, was das mit Intelligenz zu tun hat. Das war mein erster Punkt, die Größe Gottes. Dann die Güte Gottes, Vers 25. Gott braucht nichts von dir und mir. Er braucht keine Geschenke, wie sie damals den Göttern gegeben wurden im Tempel. Denn Gott selber gibt uns das Leben und den Odem, den Atem. Und Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Wir alle haben die Güte Gottes erlebt. Die Tatsache, dass du hier sitzt, dass dein Herz schlägt und dass du atmen kannst, ist ein Geschenk Gottes. Du tust nichts dazu, dass das alles funktioniert. Unser Herz schlägt, solange wir leben, ununterbrochen. Und der Atem funktioniert ebenfalls Tag und Nacht. Die wichtigsten Organe unseres Körpers funktionieren unabhängig von unserer Entscheidung. Darauf haben wir keinen Einfluss. Gott hat das gemacht, weil er dich wollte. Weil wir dich wollen, sind wir am Leben. Und auch wenn wir Gott nicht kennen und ihn nicht lieben, hat uns Gott dieses Leben geschenkt. Und wenn er den Herzschlag und den Atem wegnimmt, dann ist unser Leben zu Ende. Wir können unseren Herzschlag nicht machen. Wir haben unseren Körper auch nicht erschaffen. Das hat Gott gemacht. Das ist ein Zeichen der Güte Gottes. Gott ist groß, Gott ist gütig. Der dritte Gedanke, die Herrschaft Gottes. Vers 26 bis 27, auch sehr interessant. Gott hat gemacht, dass von einem Blut aller Menschen Geschlechter auf dem ganzen Erdboden wohnen, und Gott hat festgelegt, wie lange, das heißt zu welcher Zeit und wo sie wohnen sollen. Das heißt, Gott hat jedem Volk seine Grenzen gegeben. Und Gott wollte, dass die Menschen Gott suchen, um ihn zu finden und ihn zu fühlen. Denn Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns. Das heißt, wir alle haben die gleichen Vorfahren. Wir alle kommen aus der gleichen Familie. Wir alle stammen von Adam und Eva ab. Und kein Volk braucht auf das andere herunterschauen. Und außerdem hat Gott festgelegt, zu welcher Zeit und in welchen Grenzen ein Volk leben soll. Deshalb sollte jedes Volk seine Grenzen akzeptieren und sollte sich nicht auf Kosten anderer Völker vergrößern. Und wenn jedes Volk seine Grenzen akzeptiert, dann leben wir als Völker im Frieden zusammen. Und im Frieden, lesen wir hier, kann jedes Volk sich darauf konzentrieren, den Herrn zu suchen, um ihn zu finden und um mit ihm zu leben. Das war der Wunsch Gottes für alle Völker. Jeder Mensch soll Gott suchen, fühlen und finden. Hier ist auch von einem Gefühl die Rede. Denn wer Gott sucht, der wird die Nähe Gottes auch empfinden und seine Kraft spüren. Und Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns. Wir brauchen keine Höchstleistungen erbringen, um Gott zu suchen. Wir müssen keine hohen Geldsummen aufwenden. Wir müssen nicht nach Tibet reisen oder in ein Kloster gehen oder tagelang meditieren. Wir müssen kein Leiden und keine Schmerzen uns zufügen, um Gott zu finden. Stattdessen können wir ganz einfach zu Jesus kommen und ihm im Gebet unsere Schuld bringen und ihn einladen, in unser Leben zu kommen. Johannes 1,12: Wie vielen aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. So einfach können wir zu Gott kommen, wenn wir es ehrlich meinen. Gott ist uns nahe, wenn wir ihm nahe sein wollen. Es ist so einfach, zu Gott zu kommen, wenn wir nicht zu stolz wären. Und dann geht es um die Schöpfung Gottes. Vers 28 sagt Paulus, denn in ihm leben, weben und sind wir. So wie es einige griechische Dichter mit ihren eigenen Worten gesagt haben, wir sind sein Geschlecht, lesen wir im Luther. Oder wir sind seine Nachkommen. Und dann Vers 29, so wir den göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Gedanken gemacht. Mit dem Hinweis auf die Dichter, auf die griechischen Dichter, baut Paulus nochmal eine Brücke zu den Griechen, denn wir alle sind Gottes Geschöpfe. Er hat uns gemacht und er hat uns erschaffen. Und weil Gott uns erschaffen hat, deshalb können wir nicht so naiv sein und glauben, dass wir unseren eigenen Gott machen können. Wir können nicht einen eigenen Gott machen. Wie dumm ist das denn? Aus goldenen, silbernen, steinernen Bildern. Denn der Gott, den du dir in Gedanken gemacht hast, den gibt es nicht. Wie oft hören wir von Menschen, wenn wir uns unterhalten über Gott, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott so ist. Was für eine Arroganz und was für ein Hochmut. Als ob Gott darauf angewiesen wäre, in irgendeiner Weise mit unseren Vorstellungen übereinzustimmen. Wir sind Geschöpfe und Gott ist der Schöpfer. Und was wir über Gott denken, ist am Ende des Lebens vollkommen egal. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auf Gottes Wort hören und Gottes Wort lesen, weil dort lernen wir Gott kennen, so wie er wirklich ist. Und deshalb redet Paulus am Ende über die Gnade Gottes. Vers 30: Gott hat die Zeit unserer Unwissenheit in seiner Gnade übersehen, schreibt die Bibel hier. Er ist gnädig und hält uns nicht vor, dass wir ihn so lange ignoriert haben. Aber es kommt spätestens am Ende unseres Lebens die Zeit, wo wir vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Und Gott fordert uns auf, Buße zu tun, unsere Schuld vor Gott zu bekennen, ihn um Vergebung zu bitten. Gott möchte, dass wir uns für ein Leben mit ihm entscheiden. Deshalb lesen wir in Offenbarung 3, Vers 20, wie Jesus sagt, sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an, so jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Das heißt, wir müssen Jesus die Türe aufmachen, wir müssen ihn einladen, in unser Leben zu kommen. Und wenn wir das Abendmahl mit ihm halten, dann heißt es, dass wir Jesus um Vergebung unserer Schuld bitten, Buße tun und Gott danken, dass er am Kreuz für uns gestorben ist. Und dann lesen wir in 1. Johannes 1, 9, so wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünde vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Jesus vergibt uns alle unsere Schuld, er ist gnädig. Wir können noch einmal ganz von vorne anfangen. Und wir wissen, dass jeder, der sich zu Jesus bekehrt, ewiges Leben hat und nicht in die ewige Verdammnis kommt. So wie es in Johannes 5, Vers 24 steht. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der Buße tut über seine Schuld, hat das ewige Leben, so steht es hier. Das sage nicht ich, das sagt die Bibel. Deshalb bekehre dich. Wenn es um das Thema Entscheidung geht, lehnen das viele Menschen ab. Viele Menschen sagen, also wenn man auf der Straße mit den Leuten redet, ist es tatsächlich so. Sie sagen, ich habe nichts gegen Gott, aber ich möchte mich auch nicht für ihn entscheiden, ich möchte mich nicht festlegen. Am liebsten wäre ich neutral, so wie die Schweizer seit Jahrhunderten neutral sind, um ja nichts falsch zu machen. Und dann glauben die Menschen, so solange sie sich nicht entschieden haben, haben sie schon keinen Fehler gemacht und sind an einem sicheren Ort, so wie die Schweizer. Aber in Wirklichkeit ist es so, dass jeder, der sich nicht für Jesus entschieden hat, er hat bereits eine Entscheidung gegen Jesus getroffen. Die Bibel macht es ganz klar. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 30, wer nicht mit mir ist, der ist wider mich, und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Es gibt keinen neutralen Status, den wir gegenüber Gott einnehmen können. Und deshalb sagt Paulus in unserem Text in Vers 30, und zwar hat Gott die Zeit der Unwissenheit übersehen, nun aber gebietet er allen Menschen an allen Enden Buße zu tun, darum, dass er einen Tag gesetzt hat, auf welchen er richten wird den Kreis des Erdbodens mit Gerechtigkeit durch einen Mann, in welchem er es beschlossen hat, und jedermann vorhält oder anbietet den Glauben, nachdem er ihn von den Toten auferweckt. Paulus macht klar, Gott wird durch seinen Sohn Jesus Christus alle Menschen richten. Dies wird an einem Tag geschehen, den Gott festgelegt hat. So hat es Gott beschlossen. Diesen Beschluss kann keiner ändern. Und wir lesen von diesem Tag in Offenbarung 20, ab Vers 12, und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott, und die Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch ward aufgetan, welches ist des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken, und so jemand nicht ward erfunden, geschrieben in dem Buch des Lebens, der ward geworfen in den feurigen Pfuhl. Gott hat all deine guten und deine schlechten Taten aufgeschrieben, weil er ins Verborgene sieht. Er hat alles notiert, was du richtig und falsch gemacht hast. Und Gott wird nicht, so wird das vielleicht denken, die guten gegen die bösen Taten aufwiegen. Nein, Gott wird nach Jakobus 2,10 jeden Menschen, der nur eine Sünde getan hat, in den feurigen Pfuhl werfen, so wie es hier steht. Jakobus 2, Vers 10. Wenn jemand das ganze Gesetz hält und sündigt an einem, der ist ganz schuldig. Nur wer im Buch des Lebens steht, den wird Gott in den Himmel lassen. Im Buch des Lebens stehen alle Menschen, die an Jesus glauben und sich zu ihm bekehrt haben. Zugegeben, das ist eine harte Botschaft. Aber es ist eine wahre Botschaft. Und wenn wir diese Botschaft den Leuten verschweigen, dann klebt Blut an unseren Händen. Wir werden schuldig. Paulus steht in Athen auf den Areopag und verkündet diese Botschaft vom Gericht. Wir müssen den Inhalt der Botschaft nicht vor Gott verantworten. Wir müssen ihn vor Gott verantworten. Und Gott hat es festgelegt. Und es geht nicht um uns, um unsere Meinung, das wollte ich sagen. Es geht nicht darum, was du denkst. Es geht darum, was Gott denkt. Aber wir müssen den Leuten diese Botschaft sagen. So hat es Paulus damals auch gemacht. Und die Botschaft des Paulus hat zu drei Reaktionen geführt. Vers 32, da sie hörten die Auferstehung der Toten, da hatten etliche ihren Spott, etliche aber sprachen, wir wollen dich davon weiterhören. Also ging Paulus von ihnen, etliche Männer aber hingen ihm an und wurden gläubig, unter welchen war Dionysius, einer aus dem Rat und ein Weib mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Einige Zuhörer glaubten, nahmen Jesus an. Wieder andere begannen zu spotten, sich lustig zu machen. Und eine weitere Gruppe von Zuhörern schob es auf die lange Bank und sie sagten, später wollen wir mehr davon hören. Die Predigt des Paulus führte zu Spott, Verzögerung oder zum Glauben. Das sind normalerweise die drei Reaktionen, die wir bei Menschen feststellen, denen wir die Botschaft bringen. Das sind zuerst die Spötter. Solche Leute gibt es immer. Sie machen sich lustig über uns Christen. Sie verspotten Jesus und den Kreuzestod. Jeder Christ erlebt das. Menschen lachen über meinen Jesus, über meine Bibel und über meinen Glauben und über meine Gemeinde. Hebräer 10, Vers 28 lesen wir, wenn jemand das Gesetz Moses bricht, der muss sterben ohne Barmherzigkeit durch zwei oder drei Zeugen. Wie viel meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testaments unrein macht, achtet, durch welches er geheiligt ist und den Geist Gottes schmäht? Denn wir wissen, den, der da sagte, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr, und abermal der Herr wird sein Volk richten. Wer das Blut Jesu, das für unsere Sünde am Kreuz vergossen wurde, wie Dreck behandelt, und wer den Geist Gottes ins Gesicht schlägt, der uns einladen möchte, mit ihm zu leben, den wird diese Rache Gottes treffen, wie wir in Hebräer 10 lesen. Und weil diese Rache uns vollkommen zerstören wird, deshalb müssen wir, solange wir leben, um diese Spötter ringen. Diese Rache wollen wir keinem wünschen. Denn eines Tages werden alle Menschen vor ihrem Schöpfer stehen. Und die Bibel sagt, sie werden sprachlos sein. Sie werden keine Frage mehr stellen. Sie werden vor Angst und Schrecken vergehen. Philipper 2, Vers 10, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen soll, dass Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters. Alle Menschen, alle Spötter werden vor Jesus die Knie beugen. Und entweder beugen wir heute die Knie vor Gott oder wir beugen sie später, wenn er uns richtet, vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20. Und auch die Spötter werden bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Aber dann wird es zu spät sein. Gott wird sie verdammen. Paulus hat es so klar gepredigt, dass die Spötter sich zu Wort gemeldet haben. Aber sicher haben die meisten Menschen sich ruhig verhalten. Sie wollten keine Entscheidung treffen. Sie haben es auf die lange Bank geschoben. Das sind die Zögerer. Vers 32 lesen wir, wir wollen dich davon weiter hören. Sie sagten, lass uns nächste Woche nochmal drüber reden. Oder nächsten Monat. Oder nächstes Jahr. Das hat noch genügend Zeit, sich mit Gott zu beschäftigen. Sie sagten nicht nein. Sie sagten nicht ja. Sie sagten, ich brauche noch Zeit. Wie oft hören wir das, wenn wir Menschen erklären, dass sie Jesus brauchen? Und dann fragen wir sie, ob sie nicht gleich eine Entscheidung treffen wollen. Denn Jesus sagt, wir lesen in 2. Korinther 6, Vers 2, siehe, jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist der Tag des Heils. Oder Hebräer 3, Vers 15, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Wir wollen, dass Menschen sich entscheiden, mit Jesus zu leben. Und deshalb laden wir sie ein. Die Hölle ist gefüllt mit Leuten, die Gottes Stimme gehört haben, aber einfach nicht bereit waren, sich auf Gott einzulassen. Stattdessen haben sie die Entscheidung immer auf die lange Bank geschoben. Und was sie nicht gemerkt haben, ist die Tatsache, dass Satan mit jeder Ablehnung unser Herz härter macht. Und am Ende ist das Herz so hart geworden, dass wir nicht mehr offen sind für das Evangelium. Und dann gab es auch Menschen, die den Glauben an Jesus angenommen haben. Das waren die Gläubigen. Es waren Dinosius und Damaris und einige andere, steht hier. Es waren offensichtlich nicht sehr viele, die in Athen zum Glauben kamen. Soweit wir wissen, wurde auch keine Gemeinde dort gegründet. Denn die Philosophen, die Akademiker und die Intellektuellen hatten ihren eigenen Gott und ihren Verstand und ihre eigene Vorstellung vom Leben. Und deshalb lehnten sie den Sohn Gottes ab, der durch den Tod am Kreuz für ihre Sünden bezahlt hat und am dritten Tag auferstanden ist. Und so sterben diese klugen Leute in ihren Sünden. Anstatt zu erleben, dass es einen Gott gibt, haben sie sich von Gott abgewendet. Und ich habe noch interessanterweise einen Vers gefunden in 1. Korinther 1. Das war im Prinzip kurze Zeit später, nachdem Paulus in Athen war. Da schreibt er in 1. Korinther 1, Vers 23, wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, beide Juden und Griechen, predigen wir Christus göttliche Kraft und göttliche Weisheit. Denn die göttliche Torheit ist weiser, denn die Menschen sind, und die göttliche Schwachheit ist stärker, denn die Menschen sind. Jesus, er ist die Kraft Gottes, er ist die Weisheit Gottes. Für die Menschen, die Gott nicht kennen, ist es eine Torheit, eine Dummheit. Und die Leute sagen, so etwas kann man nicht glauben. Und wisst ihr, solange wir, ich sage immer, solange wir dick, dumm und glücklich sind, fragen wir nicht nach Gott. Dick, dumm und glücklich. Aber wehe, wenn die Götzen, die wir uns gemacht haben, zusammenbrechen, wertlos werden, wenn wir in eine Krise kommen, dann sind alle Menschen am Ende. Dann fragen sie sich, ob es einen Gott gibt. Und ob das alles, was sie bisher gelebt haben, richtig war. Viele Menschen leben so, als wären sie unsterblich. Intelligente Leute leben so. Als würden sie niemals sterben. Ich frage mich, wie kann ich im Frieden leben, wenn ich auf den Tod nicht vorbereitet bin? Das geht doch nicht. Nur wer weiß, dass er eine Heimat im Himmel hat, kann ohne Furcht leben. Weil er am Ende auch ohne Furcht sterben kann. Nur wer Vergebung seiner Schuld hat, braucht seine Sünde und den Tod nicht mehr zu fürchten, weil Jesus alles bezahlt hat. Weil Jesus im Himmel eine Wohnung für uns vorbereitet hat. Und es ist unser Wunsch und Gebet als Gemeinde, dass viele Menschen Jesus finden. Dass sie nicht zum Spötter werden, es nicht auf die lange Bank schieben, sondern sich für Jesus entscheiden. Es gibt nichts Wichtigeres, als ein Leben mit Jesus zu leben. Darum lasst uns ringen und beten wie der Paulus. Ich möchte zum Abschluss noch beten, lasst uns still werden. Herr Jesus, wir hatten das Thema eine Welt voller Götter. Und so ist es auch bei uns heute. Und du weißt auch, wir Christen sind in der Gefahr, dass wir irgendwelche Götter haben. Dass wir irgendwelchen Dingen nachlaufen, die am Ende des Lebens so unwichtig sind. Ich bitte dich, vergib du uns, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns schenkst, deine Botschaft so zu sagen, wie es der Paulus damals gemacht hat. Wir wollen zu deinem Wort stehen. Gib, dass Menschen erkennen, dass sie ewig verloren gehen, wenn sie dich nicht haben. Wir bitten dich, dass viele dich finden und viele dich annehmen, auch heute noch. Amen.